Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart. Es geht wieder los. Ihr seid mittendrin in Folge 4 und wir werden uns heute ein bisschen damit beschäftigen, was in der Synagoge von Kapernaum passiert, als Jesus gepredigt hat. Wir begrüßen heute ganz besonders all unsere Mitbartträgerinnen.
Hallo.
Vielen Dank, Simon. Viele Leute fragen sich, warum heißt Offenbart eigentlich Offenbart? Habt ihr etwas gegen Frauen? Nein, wir haben etwas für Bärte.
Absolut. Und vor allem Bartöl.
An dieser Stelle in dieser Folge keine Produktplatzierung. Das müsst ihr jetzt selber googeln, was man sich alles in den Bart reinschmieren kann. Wir wissen ja spätestens aus dem Leben des Brian, dass es auch Bartträgerinnen gibt.
Sie was? Er was? Sie, er, sie. Sie war's.
Vielen Dank, Simon. Das war einfach unglaublich gut zitiert. Und damit starten wir auch gleich in das Zitieren der Bibel. Ich lese euch den Text vor. Markus Kapitel 1, die Verse 23 bis 28. Und alsbald war in ihrer Synagoge ein Mensch, besessen von einem unreinen Geist, der schrie: Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist riss ihn hin und her und schrie laut und fuhr aus von ihm. Und sie entsetzten sich alle, so dass sie sich untereinander befragten und sprachen: Was ist das? Eine neue Lehre in Vollmacht. Er gebietet auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm erscholl alsbald überall in das ganze Land um Galiläa.
Lukas, letzte Woche habe ich ja noch von dem Anarchisten der Antike gesprochen, ne? Und heute haben wir hier Super Jesus, der völlig bizarre Szene da abzieht. Völlig irre. Das muss man sich mal geben. Muss man sich mal vorstellen, was da passiert ist. Ja, der Jesus predigt und dann dreht da einer komplett durch und sagt so: Alter, Gerd, bist du? Du bist doch der Sohn Gottes. Und der sagt: Schweig! Und da geht voll die Nummer ab. Der Typ dreht total durch. Und und das Einzige, was die Leute sagen, ist so: Oh, der ist aber krass.
Simon, das hast du unglaublich gut dargestellt.
Ja.
No, aber ich meine, Jesus hat seine Coolness dabei. Ja, also er sagt,
schweig.
Genau, halt die Klappe und hau ab. Also dein Kuschel-Jesus ist nicht so kuschelig, wenn du ein unreiner Geist bist.
Ja, dann gibt's Kante.
Ja, also, was fangen wir damit an? Jesus ist gerade in der Synagoge angekommen, hat gepredigt. Und wahrscheinlich sind die Jünger auch bei ihm dabei und haben das gehört. Also, was heißt Jünger? Das sind einfach die Jungs, die gerade mitgekommen sind am See Genezareth. Simon, Andreas, Jakobus und Johannes. Die Brüderpaare sitzen mit im Gottesdienst und sehen jetzt das erste Mal, wie der Typ, der sie gerade mitgenommen hat, predigt und dann so eine Nummer abzieht. Also, mal aus der Perspektive dieser Jungs gesprochen, ist das auch ein bisschen heftig, oder? Mit wem haben wir uns da eingelassen?
Ja, also wahrscheinlich, man liest ja auch nichts von denen. Wahrscheinlich haben die sich ganz schnell und heimlich irgendwo in eine Ecke gesetzt, wo sie keiner sieht. Und dachten sich so: Mein Gott. Aber wenn wir jetzt zurückgehen zu den Boten, ne? Dann lachen uns alle aus. Na ja, gut, dann kicken wir uns das mal an.
Ja, wahrscheinlich. Also beziehungsweise es steht hier ja nicht, dass die jetzt Jesus mitgenommen haben und gesagt haben: Hier, der ist ein toller Typ, der hat uns gerade irgendwie am See aufgegriffen, lass ihn mal predigen. Sondern Jesus geht offensichtlich zielstrebig hin. Das ist ja auch üblich für einen Rabbi, für jemand, der eine Botschaft von Gott mitbringt, dass er sich da hinstellen darf und predigen darf. Aber die Jünger, die wahrscheinlich gerade noch so mit angekommen sind, oh, ist unser neuer Meister, die sind, glaube ich, ein bisschen geschockt.
Ja, das wäre ich allerdings auch. Und wenn ich diese Geschichte so lese, das ist ja, die friert mir so ein bisschen im Blut in den Adern.
Simon, wenn du jetzt Simon wärst.
Wenn ich jetzt Simon wäre.
Wenn du jetzt Simon wärst, ja. Was weißt du zu diesem Zeitpunkt über Jesus?
Ja, nix, ne? Also ich finde den irgendwie krass. Ich weiß auch gar nicht so richtig, warum. Ja, die Evangelikalen würden sagen, ich bin erfüllt vom Heiligen Geist. Und die Liberalen würden sagen, ich finde den ganz dufte. Und im Wesentlichen würde ich mehr sonst gar nicht wissen. Ne? Also vielleicht war ich noch ein paar Meter mit ihm unterwegs. Wir sind ja immerhin nach Mögelin gegangen. Übrigens da kleiner Seitenhieb. Ich habe da mal geguckt. Mögelin ist kleiner als Buko. Also tut mir leid, die Analogie war wohl nicht ganz passend. Nee, da Marseille. Und dann laufe ich ein paar Meter mit denen und dann wird schon peinlich.
Ja, so schnell kann es gehen. Simon, du hattest keine Ahnung, mit wem du dich da eingelassen hast. Und jetzt ist das so ein Typ, der so eine große Klappe hat und so eine große Aktion da startet.
Und jetzt, so weiß ich, zu Hause wartet eine Frau auf mich. Die ist wahrscheinlich derbe pisst, weil ich einfach mal meine Arbeit habe liegen lassen. Jetzt geht's nicht mehr ordentlich zurück. Und dann gucke ich mir die ganze Nummer wohl mal an. Ja. Und was haben wir da? Ein Jesus, der die Predigt hat, und er hat im Wesentlichen, ich würde mal sagen, war ganz geschmeidig einen Dämon ausgetrieben.
Tja, das Witzige daran ist ja, Simon, du weißt jetzt überhaupt nicht, wer dieser Jesus ist und mit welcher Power der das macht. Also wenn wir die Story, die wir letzte Woche kurz angeschnitten haben von Lukas 5 dazu nehmen, dann hat Simon wahrscheinlich schon mal erlebt, dass Jesus irgendwas Wunderbares getan hat. Also er hat schon mal gepredigt am See und dann hat er auf einmal Fische aus dem Wasser gezaubert, die da vorher nicht waren, so dass sie da fischen konnten. Er muss also schon irgendwie beeindruckt sein und denken, da geht einiges bei dem Typen. Ja. Aber diese Qualität hat er noch nicht erlebt und der weiß, wer Jesus ist und warum er das drauf hat, das ist der unreine Geist. Was haben wir mit dir zu schaffen? Jesus von Nazareth, der unreine Geist weiß überhaupt, wer vor ihm steht. Also
Paul Posemuckel aus Buko.
Ich glaube, in Podcast Nummer 2 war es Herr Meier, aber richtig. Der Typ aus dem kleinen Ort bei Buko. Was haben wir mit dir zu schaffen, du aus diesem Kuhdorf da? Er weiß aber, was vor ihm steht. Ja? Bist du zu uns gekommen, um uns zu vernichten? Also offensichtlich weiß dieser unreine Geist, was auch immer das genau ist, dass Jesus Macht hat und er weiß, woher er kommt. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes, der Heilige Gottes.
Man könnte sagen, dass vor allem der Typ, der da jetzt hin und her gerissen wird, vor allem entsetzt war über die Lehre dieses Jesus von Nazareth, ne? Und jetzt mal ganz ernsthaft, jetzt mal so ein bisschen auf den Boden zurück. Ja, das ist auch so eine Geschichte, die wird auch wahrscheinlich gerne mal von der einen oder anderen Gemeinde missbraucht, um dann hier irgendwelche komischen Dinge zu tun, wenn Leute sich so ein bisschen übersetzen, ah, du bist doch besessen, ja. Und ich glaube, das ist halt eine Sache, die ist mir wichtig, dass wir da mal ein bisschen reingehen und uns die Frage stellen, was denn mit diesem Geist eigentlich gemeint ist, der da hin und her reist und der dann am Ende ausfährt. Das ist nämlich eine Stelle, die ist nicht so einfach zu beantworten, wie man es vielleicht eigentlich glaubt.
Tja, hau rein.
Also, ich kann dir mal vorweg sagen, ich weiß es nicht genau. Und was ich aber ziemlich wichtig finde, ist, dass Jesus auf jeden Fall sagt, dass Jesus gar nicht mit dem Typen spricht, sondern mit diesem Geist. Ne? Und was wir da aber im Wesentlichen erstmal sehen können, ist, dass es sich vermutlich ja doch schon um so irgendeine übernatürliche Nummer handelt, ja. Aber inwiefern? Und wenn wir heute so ein bisschen da drauf gucken und sagen, ja, wir haben jetzt so psychische Krankheiten und die Leute haben irgendwie Schizophrenie oder multiple Persönlichkeiten oder was gibt's denn noch? Paranoia, ja, dann ist die Frage, passt es da irgendwie rein oder nicht? Lukas, was würdest du denn grundsätzlich dazu sagen? Also würdest du sagen, das ist irgendwas Pathologisches? Oder würdest du hier von so einer übernatürlichen Phänomen sprechen? Und hat das gar nichts mehr mit unserer Zeit zu tun?
Ja, ich finde, das ist eine schwierige Frage, aber auch eine wichtige Frage, weil das auch damit zu tun hat, wie man jetzt Glauben und Wissen und letztlich auch Glaubensperspektive und Wissenschaft irgendwie miteinander in Kontakt bringen kann. Und es wäre, finde ich, ein bisschen zu einfach jetzt zu sagen, okay, das war genau die Krankheit oder genau das, weil die Geschichte erzählt ja nicht von irgendeiner Schizophrenie oder so einer Krankheit. Klar, das kann Markus auch nicht, der kennt diese Krankheitsbilder nicht. Aber sie erzählt etwas über das Verhältnis eines Menschen und seines erkrankten Geistes oder besessenen Geistes, wie man es auch formulieren will, zu Jesus, zu Gott. So, also auf der Ebene würde ich das eher sehen. Ich finde es manchmal schwierig, wenn man die Bibel so als eine Erkenntnisquelle dafür nehmen will, was es alles in der Welt gibt. Sicherlich dient sie uns als Brille, Sachen zu deuten und einzuschätzen, sind Sachen gut, sind sie schlecht, ja, und soll ich das tun oder soll ich das nicht tun? Aber einfach jetzt so zu sagen, naja, weil hier steht, dass hier ein unreiner Geist ist, kann ich jetzt jede psychische Erkrankung auf irgendwelche Besessenheiten zurückführen, ist, glaube ich, nicht der Bibel angemessen.
Und ich glaube, es ist auch nicht das, was die Bibel sagen will oder was der Autor des Textes sagen möchte. Weißt du, wenn ich da mal so jetzt in unsere Zeit gehe und jetzt mal einfach bei mir so reinschaue, wo gibt es denn eine Stelle von Dingen, die ich mal persönlich erlebt habe, die irgendwie der Sache nahe kommen? Wenn ich so persönlich von mir spreche, dann fällt mir so eine Sache ein, in der Zeit, als ich so das erste Mal so Christen getroffen habe, ne? So die Leute, die ich halt dann irgendwie krass fand, weil sie so wirklich ungewöhnliche Leute waren, da sind mir diese Menschen sehr persönlich begegnet und mich hat das tatsächlich total überfordert. Kannst du dir das? Also
ja.
Überfordert tatsächlich auch in dem Sinn, dass halt Leute auf einen zukommen, wie es in meiner Gemeinde Berlin so war, dass die Leute einen quasi in die Arme reißen, um auf einen Rücken zu klopfen und zu sagen, schön, dass du da bist. Und man sich so denkt, boah, Alter, ich reich sonst in der Regel Leuten die Hand, wenn ich sie richtig gern hab. Und in der Regel nickt man sich trocken zu. Und dann klappt das auf einmal nicht. Ne? Und dann passiert halt dieses ganz persönliche Ding. Und tatsächlich sind ja Menschen auch durch diese persönliche Beziehung, die sie zu mir aufbauen und diese sehr unmittelbare Beziehung, konnten die Menschen anfangen, in mein Leben hineinzureden und haben da Dinge an mir sozusagen bewusst oder unbewusst bearbeitet, ja, die mich tatsächlich extrem gestresst haben, weil man wird dann so auf den Zahn gefühlt, auf diese ganzen persönlichen Probleme, die man so hat und diese ganzen Dummheiten, die man so tut und die ganzen kleinen Geheimnisse, die man so hat, weil man sich einfach so verhält, wie man sich verhält. Und was mich, ich sag mal jetzt, mich wirklich richtig krass gerissen hat, ist zu erkennen, dass die Leute auch recht haben. Und dass ich halt irgendwie so in mich hineingucke und feststellen muss, eigentlich muss sich viel an mir ändern. Und zwar grundlegend. Und das hat immer dazu geführt, dass ich eigentlich gerne wegrennen wollte, aber irgendwie wusste, nein, ich muss eigentlich hier bleiben und diesen Menschen zuhören und diesem Gott zuhören, der da so in mein Leben reinredet. Und wenn ich jetzt diese Stelle da angucke, und das ist natürlich jetzt echt nur meine Interpretation, so richtig hart, ja, und dann sehe ich, dass da ein Jesus aufkocht, der den Menschen dermaßen was auf den Kopf zu sagen kann, dass Leute total ausrasten und er ihnen so begegnet, dass sie dass quasi total aufgedeckt werden, was sie für Dinge tun und was sie für Unfug machen, wie krass sie drauf sind und was sie für Laster mit sich rumtragen. Und er sagt ihnen im Wesentlichen, ey, das ist heute vorbei, du hörst damit auf. Und das ist ein innerer Kampf, der da passiert, der ist so krass, der sich einfach wirklich auch in Heulen, in Schreien ausdrücken kann. Jeder, der sich mal über solche therapeutischen Methoden für schwer erziehbare Jugendliche informiert hat, wo auch eine therapeutische Methode ist, dass man sich gegenseitig berührt, der wird wissen, wovon ich rede. Also wenn da draußen jemand ist, der sowas schon mal gesehen hat, könnt ihr gerne beschreiben. Das ist unglaublich. Unglaublich krass, und das, und was wir ja schon besprochen haben, auch letzte Woche, Jesus kommt in eine Welt, in eine Umgebung, die ist total kaputt. Und der ist der Typ, den ich als den Anarchisten der Antike beschrieben habe, weil er einfach alles aufmischt und weil er Sachen verändert. Und was er hier macht, ist, die Leute komplett aus ihrer Komfortzone zu reißen. Und das, wenn das nicht dazu führt, dass man total ausrastet und innerlich und sein Inneres nach außen kehrt, dann ist man entweder irgendwie tot oder nicht im Raum. Und das ist, was ich hinter dieser Geschichte sehe.
Ja, ist auf jeden Fall ja nah dran an dem, was da passiert, ne? Dass Gott tatsächlich in Jesus so einen Menschen anspricht, dass was passiert, dass sich etwas verändert. So, die Leute entsetzen sich wieder und stellen fest, wow, was für eine Vollmacht hat der. Also was für eine Fähigkeit, einzugreifen in das Leben von Menschen. Das haben sie nach der Predigt schon gesagt. Wow, was für eine krasse Predigt. Und das sehen sie jetzt, dass Jesus nicht nur labert, sondern dass er auch handeln kann. Und dass, wenn er was sagt, das auch Wirklichkeit wird. Also ich finde, erstmal müssen wir sagen, da ist irgendwie offensichtlich ein unreiner Geist, das schreibt die Bibel so. So, das schreibt Markus so. So ist es beschrieben. Wir können das jetzt versuchen zu deuten und auch zu gucken, wie das in unserem Leben wieder sich widerspiegelt und was du gesagt hast. Aber auch auf dieser Ebene, wenn wir sagen, die Bibel und Markus redet hier von einem unreinen Geist, können wir sehen, dass das Wort von Jesus Kraft hat in dieser Situation. Und das ist für mich eine Hoffnung auch, ja, dass es auch Dinge gibt, die Gott einfach aus dem Leben verbannen kann. Also es klingt zwar vielleicht irgendwie komisch, ja, Jesus treibt Dämonen aus und irgendwo steht da noch, dass wir es auch sollen, und dann denken wir irgendwie an irgendwelche, weiß ich nicht, Illuminaten-Christen, die durch die Gegend rennen und lauter Leuten den Dämon austreiben wollen, den sie in ihnen sehen. Wobei Jesus Matthäus 7 ja auch sagt, du hast den Balken im Auge und du willst den Splitter aus dem Auge des anderen ziehen. Also ob diese Dämonenspottungen auch immer so richtig korrekt sind, weiß man nicht. Aber Jesus macht was total Positives. Er nimmt etwas Negatives aus diesem Leben dieses Menschen und schmeißt es weg. Er lässt ihn ausfahren, den Dämon. Und es gibt so viele Menschen, die an Süchten leiden und dann kämpfen und da nicht rauskommen und immer wieder ihre Beziehungen zerbrechen sehen, weil sie merken, dass sie aus den alten Verhaltensmustern nicht rauskommen oder immer wieder am Alkohol zerbrechen und daran scheitern, damit aufzuhören. Und Jesus kann das aber auch bewirken, dass sowas zu Ende ist, dass der unreine Geist ausfährt.
Und der bewertet es auch nicht, ne? Also er sagt jetzt nicht so, bist denn du für ein Idiot oder komm mal klar, so, sondern er handelt einfach. Und das finde ich halt auch so total angenehm, Sachen nicht zu bewerten, sondern einfach mal aktiv zu werden und auch nicht ewig drüber nachzudenken, ob das jetzt total gut ankommt, was er macht oder nicht. Ich kann mir gut vorstellen auch, dass, also wenn man hier so weiterliest, ne, Vers 27, und sie setzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sprachen, was ist denn das? Auch da muss man halt auch mal sich bewusst machen, dass die Leute da auch nicht richtig drauf klarkommen, auch danach nicht, ja, und wahrscheinlich ist da viel passiert und das ist jetzt nicht unfassbar populär. Es wird jetzt nicht beschrieben, dass die Leute dann sagten, er ist total bekloppt, aber ich glaube, dieser Jesus, der ist einfach nicht beliebt und der schafft es auch, glaube ich, in dieser Stelle nicht besonders jetzt die Menschen total von sich irgendwie zu überzeugen, sondern die Leute beobachten nur, ja krass, die unreinen Geister gehorchen ihm, ja, und der hat voll viel Macht und so und der ist irgendwie voll krass, aber das sagt halt keiner und die Leute fanden ihn so toll, dass sie ihn jetzt alle nachfolgen wollen. Wir können hier nur sehen, dass sie am Ende sagen, alle haben von ihm gequatscht. Alle haben von ihm erzählt. Der ist total heftig. Hier ist voll viel passiert, so. Aber wie sie das finden, das sehen wir nicht. Aber was wir sehen ist, Jesus bewertet nicht und er wird vor allem aktiv. Und das ist richtig geil.
Also Jesus sieht sofort, wie die Situation einzuschätzen ist. Er sieht einen Menschen, der irgendwie schreit und ihm irgendwelche Worte vorwirft und vielleicht denken alle anderen Leute, da ist einfach ein Verrückter, irgendein Spinner, der jetzt so den Synagogengottesdienst jetzt gerade stört. Wir wissen ja auch nicht gerade, ob das jetzt nur in der Lesung passiert oder in der Lehre, die Jesus gerade macht, in der Predigt oder danach. Und auf jeden Fall bricht es aus dem heraus und alle wundern sich. Aber Jesus weiß, dass es ein unreiner Geist ist. Ne? Wir hatten das schon in der Geschichte mit der Taufe beim letzten Mal, dass nur Jesus sieht, dass eine Taube auf ihn herabkommt oder dass der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkommt, besser gesagt. Und hier sieht Jesus jetzt einen unreinen Geist. Ja, also Markus lässt es offen, wer das noch mitbekommt. Aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass es nur Jesus so richtig klar ist und Jesus geht direkt darauf ein. Also er stellt keine großen Fragen. Er muss nicht erstmal wissen, hä, was ist mit dir los oder sowas. Er weiß einfach, wie die Situation einzuschätzen ist. Und das geht wahrscheinlich allen anderen in dem Moment nicht so.
Und wahrscheinlich auch vor allem seinen Jüngern nicht, die er da halt mitgenommen hat, ne? Von denen, wie gesagt, lesen wir nichts. Hören wir auch nichts. Und die beobachten die Situation nur.
Genau, und wir werden auch sehen in der nächsten Folge, dass die Jünger da mit dabei sind, weil sie nämlich gemeinsam dann den Standort wechseln. Da tauchen sie wieder auf. Ja, also hier in diesen Geschichten sind sie ab und zu so im Hintergrund und Jesus im Vordergrund, weil er jetzt gerade irgendwie seinen großen Auftritt hat. Und genau das ist es, was die Vollmacht bedeutet. Jesus hat irgendwie eine besondere Kraft. Ja, Jesus ist Sohn Gottes. Jesus ist der, der einfach durch Gottes Augen sehen kann und sehen kann, wie die Situation ist. Er erkennt sie sofort. Und ich glaube, wir lesen manchmal die Bibel so ein bisschen so, als ob wir Gott wären, ne? Und denken, ach ja, kann man ja ganz klar sagen, hat einen unreinen Geist. Offensichtlich gibt's lauter unreine Geister und wir müssen die so austreiben wie Jesus. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ja, eigentlich sind wir ja nicht Jesus. Mhm. Und wer sagt, dass wir das richtig erkennen, wenn wir jetzt hier von diesem unreinen Geist zu sprechen, als ob wir wüssten, was damit gemeint ist. Andererseits, ich habe mal eine Dokumentation gesehen, die hieß so ein bisschen lustig formuliert, Ghana, die Besessenen. Lief auf Arte.
Oh Gott.
Ja. Okay. Sie hat mich so krass umgehauen. Da geht's darum, wie Leute in Ghana, die aus so volkstümlichen Stammeskulten kommen, mit dem Christentum umgehen. Und da findet halt viel Vermischung statt. Ja, also die Leute tragen Kreuz am Hals und gleichzeitig opfern sie Hühner in irgendwie so einer Naturgötterprozession und so. Und da gibt's so ganz viel Schamanentum und irgendwelche geweihten Frauen, die sich in Ekstase tanzen, bis sie umkippen als Priesterin und mit einem Dämon verheiratet sind. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, also Leute, über Dämonen müssen wir nicht mehr diskutieren. In Europa habe ich selten einen gesehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Kulturen, die das für möglich halten und in denen man noch darüber spricht und so eine Bibelstelle auch nicht einfach nur so ein bisschen als fremd ansieht, sondern halt als Teil des Alltags, dass sich dort sowas auch Bahn bricht, dass Leute das da auch erleben und sehen und so einschätzen.
Ja, und das ist eigentlich, glaube ich, auch ein total wichtiger Teil, über den man auch immer wieder echt reden muss. Über diese Frage, was man denn für real hält. Ja, also wir Europäer sind ja da immer so ein bisschen, wir sind ja mal da so ein bisschen gediegen und wir glauben irgendwie an die Wissenschaft und wir haben das Gefühl, wir haben alles erklärt und verstanden, aber das ist eine absolut eurozentristische Perspektive und das sieht keiner irgendwo auf der Welt außerhalb großartig so. Da sind wir ganz alleine, auch da, liebe Hörer, wir sind ganz alleine mit dieser Perspektive.
Und Simon übertreibt auf der niemals, Simon übertreibt nie im ganzen Leben, er ist immer ganz genau bei ja. der Wahrheit, so wie Donald Trump.
Differenziert mit alternativen Wahrheiten.
Ja.
Und
vielen Dank.
Deswegen trotz allem, ich denke, das muss man sich echt bewusst machen, wenn man vor allem auch diese Bibel liest. Ich bin halt ein Typ, der halt schon sagt, ich muss halt alles, was ich darin sehe, auf mich anwenden können. Andererseits sehe ich diese Stelle und denke mir, ja, was ist denn, wenn es halt, ja, ganz schnöder Geist ist, wo die Geisterjäger kommen müssten, um den einzufangen. Dann ist es auch mal einfach so. Und den einfach abzulehnen wäre ein bisschen Quatsch. Aber einfach so hinzunehmen wäre auch Quatsch. Die haben nämlich dieses Ding zwischen den Ohren. Und deswegen können wir auch lesen und schreiben. Und deswegen sollen wir das auch begreifen.
Genau. Das ist, finde ich, wichtig. Die Bibel ist ein Buch, das zu Recht fremd ist. Sie kommt aus einer anderen Zeit. Aber sie ist immer noch Gottes Wort und spricht heute. Und unsere Herausforderung ist, damit umzugehen, dass sie immer beides ist. Altes Buch und aktuelles Buch. Das Buch für mein Leben und das Buch aus dem Leben von Markus, Jesus, Simon, Andreas, Jakobus, Johannes und allen, die damals unterwegs waren. Wir sind nicht davon frei. Und ich finde es gut, wenn man jetzt gerade so sieht, dass es in anderen Ländern so ist, dass die Leute tatsächlich so Dämonenerfahrung haben, dann weiß ich auch, die können damit auch nochmal anders umgehen. Für die hat das mehr Bedeutung und mehr Bezug. Und vielleicht können wir auch daran sehen, dass wir manche Dinge nicht verstehen können, einfach weil wir sie nicht für so relevant halten, weil wir eine andere Perspektive haben, eine andere Brille, mit der wir Sachen angucken. Machen wir jeden Tag. Wir gucken Kinofilme auf eine besondere Weise. Ich meine, wer guckt Bollywood-Movies? Das ist so typisch indisch. Das finde ich auch merkwürdig. Es kommt aus einer anderen Kultur. Man kann sich manchmal davon anstecken lassen. Manches findet man trotzdem weiterhin komisch. Und vielleicht ist es auch mit mancher Bibelstelle so, dass sie uns weiterhin fremd erscheint. Aber es ist, glaube ich, was anderes, wenn man mal mit jemandem spricht, der diese Perspektive für normal hält und erfährt, was das tatsächlich im Leben eines Menschen bedeutet.
Ich habe dir nichts mehr hinzuzufügen, Lukas.
Amen, Amen.
Das war eine wunderbare, Fazit zum Wocheneinstieg. Ja, sehr schön.
Genau, damit sind wir schon am Ende unseres Bibeltextes. Wieder enden wir mit einem klasse Cliffhanger. Und die Kunde von ihm, von Jesus, erscholl alsbald überall in das ganze Land um Galiläa. Und die Kunde vom Offenbart-Podcast erscholl alsbald überall in das ganze Land um Essen und Hamburg, Simon.
Und Essen, Hamburg, München, Berlin, und überall, wo es Facebook gibt und natürlich auch Internet. Wir haben natürlich, möchten wir euch da immer wieder darauf hinweisen, euch einladen. Schreibt Kommentare, schreibt uns E-Mails, disst uns, gibt uns, schreibt uns Bekennungsbriefe, wie toll ihr es findet oder furchtbar. Ihr seid dazu herzlich eingeladen. Jetzt verspreche ich hoch und heilig, mein blauäugig, ja, vielleicht am Ende nächste Woche 1000 Leute, die uns hier schreiben regelmäßig, dann stehe ich da. Aber ich verspreche euch, wir beantworten alle Kommentare im Chat oder in den Kommentarsektionen oder, wenn es richtig was Gutes ist, was super kreativ ist, dann natürlich auch hier im Cast selbst.
Ob ihr uns liked oder nicht, wir liken euch in jedem Fall und sind gespannt darauf, wie es weitergeht, mit euch zu sprechen. Und kommende Woche beschäftigen wir uns mit der Schwiegermutter von Simon. Simon, ich hoffe, du lädst sie ein.
Die Schwiegermutter?
Ja, Simons Schwiegermutter, nächste Woche in unserem Podcast und mit einigen weiteren Heilungen und Dämonenaustreibungen, die Jesus so als Übung am nächsten Abend gemacht hat. Simon, du bist wieder am Start.
Ich werde wieder am Start sein. Ich hoffe, du auch lockerst.
Gleiche Welle, gleiche Stelle. Bleib bärtig da draußen.
Und bis nächste Woche.